Ja, es ist sichtbar Herbst geworden. Wir brauchen morgens Licht im Saal. Man steht in der Dunkelheit halt auf. Manchmal fährt man auch abends in der Dunkelheit nach Hause oder sitzt dann auf einmal nachmittags auf dem Sofa und denkt sich, ach, kann ich auch schon ins Bett gehen. Es ist so die Zeit, in der wir merken, wie sehr wir Licht brauchen. Dass Licht einen Sinn hat, einen Zweck hat, eine Notwendigkeit hat. Licht erhellt unsere Räume, unsere Straßen, unsere Städte in unterschiedlichsten Formen, unterschiedlichsten Lampen und Leuchten. Wir brauchen das zum Lesen, zum Arbeiten, zum Moderieren, zum Predigen, zum Leben. Und Licht gibt Energie weiter. Es erleichtert uns den Alltag und es hat ja auch oft so einen Effekt auf unsere Stimmung. Darum ist ja gerade die Herbst- und die Winterzeit die Zeit, in der wir so Kerzen anzünden und Lichterketten aufhängen und den Kamin anzünden, weil das Wärme verbreitet und weil einem das aufmuntert und Hoffnung gibt in so einer dunklen Jahreszeit. Wir alle brauchen und wir alle wollen auch Licht. Und darum merken wir eben stark, wenn es ausfällt, wenn hier Strahler und Deckenleuchten im Sinn nicht nachkommen und wenn deine Laterne angezündet wird und versteckt wird, statt sie zu positionieren, das merken wir, das macht keinen Sinn. In dem Text, den wir gerade gehört haben, spricht auch Jesus von so einem Licht. Er benutzt das für einen Vergleich mit den Menschen, zu denen er spricht. Er sieht diese Menschen an und sagt zu ihnen, ihr seid das Licht. Ihr seid die Lampen. Ihr eine Lampe, die hell ist, die Energie weitergibt, die sich nicht versteckt, sondern die sich bemerkbar macht, die über sich hinausstrahlt und damit auch ihre Umgebung bewegt und verändert. Und diese Lampe, sagt Jesus, auch zu uns heute, wenn wir den Text lesen, diese Lampe, dieses Licht seid ihr. Und wir sollen so strahlen. Wir sollen uns nicht verstecken, sondern unser Licht sein hat einen Sinn. Es soll vor den Menschen leuchten und wie es in Vers 16 noch näher beschrieben wird, soll leuchten, damit sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen, damit sie auf Gott verwiesen werden. Unser Licht leuchten lassen, was heißt das und wie geht das? Es wird ja hier von Werken gesprochen, die man tun kann und die andere Menschen dann sehen können. Und über Werke zu sprechen, ist nicht immer ganz einfach. Vor allen Dingen nicht in unserer reformatorischen Tradition. Vielleicht sagt euch Martin Luther was, der hat ja immer betont, nicht die Werke, sondern der Glaube. Und ich habe erst letzte Woche davon gesprochen, dass es oft schwer sein kann, über Anspruch zu reden, weil da auch so ein Druck mit einhergehen kann und Leute sich unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie etwas nicht ganz erfüllen oder wenn sie das nicht schaffen, so wie sie gerne würden, weil sie denken, dass sie etwas falsch machen. Und darum muss von Anfang an klar sein, wenn wir von Werken sprechen oder auch von Anspruch, dass es nicht darum geht, jemandem etwas beweisen zu müssen oder sich etwas verdienen zu müssen, sich seinen Wert oder Liebe oder seine Daseinsberechtigung erarbeiten zu müssen. Weder bei Gott noch bei anderen Menschen. Das ist so das Vorzeichen, unter dem wir dann über dieses Thema reden. Und doch gehört dann eben dieser Anspruch, gehört diese Rede von Werken eben auch zum christlichen Glauben dazu. Und diese Verse, die wir gerade gehört haben, sind Teil von der sogenannten Bergpredigt. Das ist eine Predigt oder eine Rede, die Jesus vor einer Gruppe von Menschen gehalten hat. Auf einem Berg, und in der es um christliche Praxis geht, also um christliches Tun. Das, was Menschen im Glauben, die Jesus nachfolgen, die mit Gott unterwegs sind, tun sollen. Es geht also nicht unbedingt darum, was sie rettet, also dass sie sich Gnade oder Liebe verdienen müssen, sondern es geht darum, dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, keine Nachricht nur des Wortes, nur vom Reden ist, sondern auch eine Botschaft der Tat, eine Botschaft des Tuns. Das geht hier nicht getrennt voneinander, das Glauben des Evangeliums und das Leben des Evangeliums. Das Evangelium ist also nicht nur etwas, das ich glaube, das Evangelium ist auch etwas, das ich tue. Beim Leben mit Gott geht es nicht nur um mich als Einzelperson, sondern das Leben mit Gott geht eben auch über mich hinaus. Und wenn wir in die Bibel schauen, ich hole das noch ein bisschen weiter nach vorne, Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, wenn dort vom Menschen und von Gott gesprochen wird, dass der Mensch in drei Beziehungen steht. Das ist jetzt hier mal der Mensch. Der steht einmal in Beziehung zu Gott. Hier fangen wir meistens an, wenn wir vom Evangelium sprechen. Und das Evangelium wird dann meistens in etwa so zusammengefasst: Der Mensch, das kleine Gesicht hier, hat Gutes und Böses in sich. Er ist zum einen zu Gott hingeschaffen, er ist sein Ebenbild und das trägt er als Gutes in sich. Er trägt aber auch etwas Zerbrochenes und Zerstörerisches in sich, sodass Dinge in ihm zerbrechen und er aber auch Dinge zerbricht. Und das nennen wir im Christentum meistens Sünde. Und der Mensch, so sehr er sich auch anstrengt, kann nicht anders als Zerbruch zu erleben und zu verursachen. Und es macht ihn selbst kaputt, das stört aber auch seine Beziehung, unter anderem zu Gott, aber eben auch zu anderen. Und Gott kittet diesen Zerbruch durch seine Liebe und seine Vergebung, die er uns am Kreuz in Jesus Christus zeigt. Und so ist für viele der Glaube erstmal diese Beziehung, die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch erlebt, dass Gott ihn annimmt, dass Gott ihn liebt, dass er ihn trägt und versorgt, dass er ihn verändert, dass er ihn begabt hat, dass er mit ihm mitgeht. Und so würden, glaube ich, viele Christinnen und Christen ihren Glauben beschreiben. Das ist mein Weg mit Gott oder auch das ist Gottes Weg mit mir. Und Jesus hat, wenn er über Gott und seinen Weg mit der Welt, mit den Menschen gesprochen hat, oft vom Reich Gottes geredet. Das heißt, dass Gottes Herrschaft in einem Bereich anbricht, dass er sich ausbreitet und Dinge verändert. Man könnte also auch sagen, der Glaube bedeutet in dieser Beziehung erstmal, dass das Reich Gottes im Menschen anbricht. Oder im Bilde von unserem Text heute gesprochen, das Licht wurde in ihm angezündet. Aber diese Beziehung ist eben noch nicht alles, wovon uns berichtet wird. Der Mensch ist ja nicht nur in Beziehung zu Gott gestellt, sondern auch noch in zwei weitere. In die Beziehung zu seinen Mitmenschen, zu seinem direkten Umfeld, Freunde, Familie, Kollegen, was auch immer. Und dann in einem noch viel größeren Bezug zur ganzen Welt, zum großen Ganzen, zur Schöpfung. Beides ist ja eben schon angeklungen. Der Zerbruch, den Menschen erleben und verursachen, bezieht sich eben auch auf ihre Beziehungen, Familien, Partnerschaften, Freundschaften und auch auf ihr Leben in der Welt. Die Zerstörung der Umwelt, Ausbeutung der Schöpfung, die ganzen Systeme, der Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Und auch in diesen beiden Bereichen hat das Reich Gottes Auswirkungen. Auch daran verändert sich etwas durch das Evangelium. Und darum bezieht sich der Glaube von diesem Menschlein hier eben nicht nur auf seine Beziehung zwischen sich und Gott, sondern der Glaube bezieht sich auch auf die Beziehung zu seinen Mitmenschen und auch zur ganzen Welt. Und diese drei Bezüge, in denen wir leben, die haben auch alle miteinander zu tun. Die beeinflussen sich auch gegenseitig. Wenn ich Gott nicht nur als meinen Schöpfer ansehe, sondern auch den Schöpfer meiner Mitmenschen und der ganzen Welt, dann sehe ich diese in einem anderen Licht. Die drei Bereiche sind also nicht voneinander zu trennen. Und darum ist das Licht des Evangeliums, das Gott in uns anzündet, nicht in erster Linie nur für uns selbst da. Es ist auch dafür da, in diese anderen Bereiche hineinzuscheinen. Und je nachdem, wie man so gestrickt ist, kann es sein, dass einem einer dieser drei Bereiche eher näher liegt. Dass man vielleicht eher die persönliche Beziehung zu Gott betont oder vielleicht eher ein Mensch ist, der sehr auf andere Menschen ausgerichtet ist, jemand, der gerne hilft oder der einfach sehr beziehungsorientiert ist oder jemand, der so das große Ganze sieht, die ganze Welt, die Schöpfung, Systeme. Und ich glaube, dass jeder von uns vielleicht zu etwas tendiert, vor seiner Persönlichkeit oder Geschichte her. Und gleichzeitig gibt es aber auch große gesellschaftliche und religiöse Umstände, die uns in eine Richtung alle miteinander beeinflussen. Sodass auch in unterschiedlichen geschichtlichen Epochen, in unterschiedlichen Traditionen von Kirchen, immer einer der Bereiche mehr oder weniger betont werden kann. Wir leben zum Beispiel zurzeit in der westlichen Gesellschaft in einer Stimmung, in der Individualität ein ganz hohes Gut ist. Also die einzelne Person hat einen sehr hohen Wert. Der Mensch hier in der Mitte, auf den schauen wir besonders. Und das ist erstmal positiv. Dadurch hat der einzelne Mensch Rechte, Wahlfreiheit, Selbstbestimmung. Dieses Denken hat sehr viel Gerechtigkeit und Freiheit gebracht, dass zum Beispiel Menschen nicht nur als Mitglieder einer Klasse oder eines Geschlechts oder einer Herkunft gesehen werden und denen dann ein Verhalten vorgeschrieben ist, sondern dass wir uns frei entfalten dürfen. Wir sehen Menschen als Individuen, als Einzelpersonen, die Begabungen und Bedürfnisse und Wünsche haben und die auch als Einzelperson an sich wertvoll sind. Und das sind sehr, sehr hohe Errungenschaften. Das war zu anderen Zeiten anders. Die Menschen, die uns in der Bibel beschrieben werden, die haben fast ausschließlich in kollektiven oder kollektivistischen, in stärker gemeinschaftlich orientierten Gesellschaften gelebt. Da ging es nicht in erster Linie um dich als Einzelperson, sondern du warst erstmal Teil eines Volkes oder Teil einer Familie oder Teil einer Religion. Und es war viel wichtiger, dass das Volk erhalten bleibt oder dass die Familie weitergeführt wird oder dass die Gesellschaft als Ganze funktioniert und dass du so ein Teil in dem großen Ganzen bist. Und dass das funktioniert, war wichtiger, als dass du als Einzelperson deine Träume ausleben kannst. Natürlich gab es auch Ausnahmen, aber so insgesamt war das Denken. Und das war natürlich in gewisser Weise auch einschränkend und wir haben heute sehr, sehr mehr viel Freiheit in dieser Hinsicht. Und andersherum hat die Betonung der Einzelperson und das individualistische Denken auch Herausforderungen. Je stärker man ja eingebunden ist in eine stark strukturierte Gesellschaft, in ein System, desto weniger fällt man durchs Netz. Und die Einsamkeit der Menschen heute ist zum Beispiel in unserem Land stark angestiegen. Ja, wir haben uns von erdrückenden Erwartungen von anderen befreit, aber wir haben auch ein Stück weit verlernt, in Gemeinschaften zu leben. Und die sehr wertvolle Betonung darauf, dass jede Person Wünsche und Träume und Begabungen und Bedürfnisse hat, die geachtet werden müssen, natürlich, die hat auch dazu geführt, dass Menschen mehr und mehr verlernen, über sich selbst hinauszublicken. Und etwas zu tun, wovon sie scheinbar erst einmal nichts haben, das aber der Gemeinschaft gut tut. Und diese gesellschaftlichen Entwicklungen haben natürlich auch die Kirche und die Christinnen und Christen beeinflusst und die Art, wie wir Glauben verstehen und Glauben leben. Wir betonen heute in unseren Gemeinden sehr stark diese Beziehung. Die Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und Gott. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich war. Genau, wir betonen die Beziehung zwischen mir und Gott. Und das ist auch erstmal völlig in Ordnung, aber das kann auch dazu führen, dass wir lernen, dass es beim Glauben erst einmal um mich geht. Dass Gott erst einmal für mich da ist, für mich und mein Leben. Zum Beispiel könnt ihr mal darauf achten, dass in vielen unserer aktuellen Worship-Lobpreislieder sehr viel mehr das Wort Ich vorkommt als in älteren Liedern. Und wir, genauso wie alle anderen in unserem Land, sehr viel von unserem eigenen Leben natürlich auch vereinnahmt sind, auch als Christinnen und Christen. Und so kann es sein, dass es uns mehr als anderen Generationen schwerfällt, so den Glauben über diese Beziehung, über uns selbst, über unseren Gottesglauben hinaus zu denken. Dem einen fällt das vielleicht schwerer als dem anderen. Wie gesagt, wir sind auch alle ja nicht nur Kinder unserer Zeit, sondern auch Veranlagungen oder Erziehungen oder Prägungen. Aber wenn wir in diese drei Bezüge gestellt sind, zu Gott, zu Mitmenschen und zur Welt, dann drängt uns die aktuelle gesellschaftliche Lage sehr hier so, in diesem Bereich. Erst einmal zu uns selbst und unserer Beziehung und macht es uns schwer, diese anderen Bereiche in einen Ausgleich miteinander zu bringen, dass wir diese drei Bereiche in Ausgleich miteinander leben. Dann kann es sein, dass wir dazu tendieren, dass unser Glaube eben erstmal nur für uns da ist und dass wir unser Licht, was eigentlich auch für andere da sein soll, erstmal hinter dem Tisch verstecken. Erstmal unter einen Scheffel stellen, erstmal unser Licht bedecken und es nur so für unseren kleinen eigenen Bereich strahlen lassen, weil auch wir brauchen ja dieses Licht. Und gerade wenn es kalt und dunkel ist, draußen oder auch einfach gesellschaftlich von der Stimmung her, dass wir dazu tendieren, uns erstmal zurückzuziehen und uns erstmal darum zu kümmern, dass es um einen selbst herum erstmal warm und hell ist. Dass ich mich erstmal um meine Bedürfnisse kümmere, weil mich der Alltag so einnimmt, weil es mir nicht gut geht, weil ich so beschäftigt bin. Dann ziehe ich mich vielleicht erstmal unter meinen Scheffel zurück. Und die Idee hinter unserem Lichtsein ist aber eigentlich, dass unser Licht in alle diese drei Bereiche hineinscheinen soll. Und dass wir ein Gleichgewicht halten zwischen diesen drei Aspekten, dass keiner untergeht und auch keiner überbetont wird. Und das ist eine Riesenherausforderung. Denn in der Regel, gehe ich jetzt mal davon aus, ist es nicht einfach purer Egoismus oder böse Absicht, wenn wir unser Licht unter einen Scheffel stellen, wenn wir erstmal diese Beziehung hier betonen, wenn wir erstmal auf uns schauen. Unsere Bedürfnisse, unsere Sorgen, unsere Aufgaben, unser Alltag und auch unser Glaube, das alles braucht ja Zeit. Es braucht ja Kraft, es braucht Aufmerksamkeit. Und es wäre auch nicht richtig, wieder von der anderen Seite vom Pferd zu fallen und diesen Bereich völlig zu vernachlässigen und sich hier nur noch um diese anderen beiden Bereiche zu kümmern. Wenn wir erstmal versuchen, für alle anderen zu leuchten, für die Welt, für unsere Mitmenschen, aber eigentlich gar kein Licht mehr für uns selbst da ist oder wir eigentlich gar nicht wissen, woher das Licht denn kommt. Und dann selbst zu frieren, im Dunkel zu tappen oder sogar auszubrennen. Auch das erleben ja manche. Das Wichtige an diesen drei Bereichen ist, dass wir uns nicht selbst in die Mitte davon stellen, sondern dass wir bei all dem von Gott ausgehen. Dass wir nicht uns als Quelle dieser Beziehungen sehen, sondern dass wir Gott als Mittelpunkt und Quelle all dessen wahrnehmen, der uns begegnet. Wir müssen da nicht aus eigener Kraft leuchten, sondern Jesus sagt ja von sich, dass er das Licht der Welt ist. Jesus sagt, dass er das Leben und die Auferstehung ist, dass er die Rettung ist, das Licht der Welt. Und wir leuchten, weil er mit uns geht. Weil er dann mit uns geht, uns zum Leuchten bringt in andere Bereiche. Zu unseren Mitmenschen und dann auch in den größeren Zusammenhängen hinein. Jesus sagt ja auch, ihr seid schon Licht. Ihr müsst euch nicht anstrengen, Licht zu sein. Ihr müsst nicht erst Strom generieren. Es geht nur darum, euer Licht nicht zu verdecken. Der Energie, die ich in euch hineinlege, nichts in den Weg zu stellen. Wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch in diesen Beziehungen bewegt, und das tun wir in der Regel in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch in die Dunkelheit aufmacht, dann werde ich durch euch leuchten. Weil ich das Licht der Welt bin. Ich bin die Stromquelle, ich bin der Zunder, ich bin die Flamme, die Wärme, die in euch sich ausbreitet und ich gehe mit euch dahin, wo ihr leuchten sollt und wo ihr leuchten wollt. Und darum sind nicht wir der Bereich, von dem alles ausgeht, sondern Gott ist der Bereich, von dem alles ausgeht. Gott ist es, der Anfang ist, die Quelle, der uns berührt und dann unsere Mitmenschen und die Welt durch uns berührt. So dass es auch zu einem Kreislauf wird, der uns miteinander verbindet. Denn auch wir begegnen ja in der Welt und in anderen Mitmenschen Gott, indem er durch andere leuchtet. Und darum steht Gott im Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Bei ihm lernen wir dann auch immer wieder, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, dass wir gewollt sind, auch wenn wir gerade keine Kraft zum Leuchten haben oder so uns fühlen, als könnten wir gar nicht leuchten. Wir brauchen diese Quelle immer wieder. Immer wieder hier in diesem Kreislauf anzukommen und uns dann weitersenden zu lassen. Und dann gemeinsam mit Jesus in diese anderen Bereiche zu gehen. Dort zu leuchten. Und wie das dann aussieht, wie wir in diesen Bereichen leuchten, das kann dann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das muss nicht nur eine Sache bedeuten. Wie gesagt, Evangelium ist nicht nur eine Botschaft des Wortes, sondern auch der Tat. Es hat beides. Und Jesus hat in seiner Verkündigung vom Reich Gottes gezeigt, dass es dabei um sehr, sehr viel Verschiedenes geht. Ein paar Verse vor unserem Text, den wir heute gelesen haben, geht es zum Beispiel um vieles Verschiedenes. Einiges davon wird aufgezählt, was Reich Gottes bedeutet. Um Frieden, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, reine Herzen. Und auch in seiner restlichen Verkündigung, in seinem restlichen Handeln, wenn wir von Jesus lesen, was von ihm berichtet wird, kommen sehr, sehr viele verschiedene Aspekte vom Reich Gottes zur Geltung, kommen zum Vorschein. Er vergibt Menschen, Jesus versöhnt Menschen miteinander, Jesus fordert Menschen zur Umkehr auf, er befragt sie auf ihre Prioritäten hin, er heilt Menschen, er geht zu Menschen nach Hause, er beschützt Menschen vor anderen, er setzt sich für Ausgestoßene ein, er dient, er beschenkt, er lehrt, er macht Leute satt, er verkündigt, er ermahnt, er feiert, er liebt, er betet und segnet und zwischendurch schläft er auch mal. Und genau so hat unser Glaube, das Evangelium des Wortes und der Tat, hat unser Lichtsein auch ganz viele verschiedene Aspekte, denen wir nachgehen können. Und wir müssen sie nicht alle tun, aber wir alle können etwas davon tun. Ich habe mal in einer Predigt von Leo Bigger so ein Bild gehört, was ich echt passend fand und was ich so toll fand, dass ich das schon ganz oft erzählt habe. Und heute möchte ich euch es auch erzählen. Bei ihm ging es auch darum, dass wir Licht sind und leuchten sollen. Und er hat dann davon gesprochen, dass wir alle verschiedene Arten von Lampen sind. Die eine sind wie eine Taschenlampe, die so einen klaren Lichtkegel hat und sie wird vor allen Dingen draußen im Wald benutzt. Und jemand anders ist dann so eine Stehlampe, die schön im Wohnzimmer ist und die es gemütlich macht und bei der man gerne einen Tee trinkt oder ein paar Stunden liest. Und eine andere Person ist vielleicht eine Kühlschranklampe. Die leuchtet nur, wenn man sie aufmacht. Und jemand anderes ist vielleicht so eine Art Strobolicht. Ja, das ist ganz auffällig, das flackert und macht Stimmung. Und da ist immer Party los und jeder bemerkt dieses Licht. All diese Lampen und all dieses Licht verbreiten ja Licht. Sie sind sichtbar, sie erfüllen auch ihre Bestimmung. Aber sie sind alle unterschiedlich und verbreiten auch Licht sehr, sehr unterschiedlich. Und da geht es nicht um besser oder schlechter oder falsch und richtig, wer hat das hellere Licht oder das buntere Licht oder das auffälligere Licht, sondern es geht einfach darum, dass jede Lampe ihr Licht so verbreitet, wie sie es eben kann und wofür sie auch gemacht ist, wofür sie veranlagt ist, was auch ihre Bestimmung ist, wie es ihr entspricht. Wenn man versucht, mit einem Kühlschranklicht Party zu machen, wird es schwierig. Und ich glaube, selten nehmen Leute so eine Stehlampe mit zum Camping. Jede Lampe hat ihren Zweck und ihren Ort. Und darum leuchten sie auch alle auf unterschiedliche Art und Weise. Und das heißt, wie Jesus durch unser Leben strahlt, wie unser Glaube sich zeigt, wie wir in diese anderen beiden Bereiche hineinwirken und unterwegs sind, das hängt auch mit unseren Persönlichkeiten zusammen. Auch unseren Veranlagungen und auch unseren Lebenssituationen, in denen wir gerade sind. Das heißt trotzdem, dass wir auch mal aus unserer Komfortzone hinausgehen sollten. Das heißt trotzdem, dass uns das auch herausfordern und aufrütteln darf. Aber es ist klar, dass nicht jeder alles auf einmal kann. Und dass es gut ist, wenn wir die Möglichkeiten, die wir haben, wahrnehmen und sehen und uns auch nutzen und darum uns auch selber einschätzen und kennenlernen, was für eine Art von Lampe bin ich denn eigentlich? Der Hausmann und Papa oder die Hausfrau und Mutter hat vielleicht keine Gelegenheit, bei den Kollegen von ihrem Glauben zu erzählen, weil sie die gerade einfach nicht sehen, weil sie den ganzen Tag mit ihren Kindern unterwegs sind. Aber sie können vor den eigenen Kindern zum Beispiel offen mit ihren Schwächen umgehen, können sich entschuldigen, können Barmherzigkeit leben. Die Berufstätigen, die morgens früh aus dem Haus gehen und abends spät heimkommen, die können sich vielleicht nicht zusätzlich noch groß engagieren in der Welt, in Vereinen, in der Politik, aber sie können sich dort, wo sie arbeiten, in ihren Abteilungen, im Büro, im Kollegium, mit ihren Angestellten leuchten. Sie können sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen, für Nachhaltigkeit, für zweite Chancen, für Wertschätzung. Vielleicht findest du nicht den Mut, anderen von deinem Glauben zu erzählen. Aber du kannst für eine Freundin beten. Du kannst treue Freundschaften leben. Und vielleicht hast du den Eindruck, du hast gerade gar nichts zu geben. Dann ist es vielleicht Zeit, wieder zur Lichtquelle zurückzukehren. Dort Kraft zu tanken und dann zu entdecken, wie du auf deine Art und Weise leuchten kannst. und dich dabei vielleicht auch von anderen Lampen, vom Licht von anderen inspirieren zu lassen. Hier merken wir, dass beides wichtig ist, das Individuum und die Gemeinschaft, in die wir gestellt sind. Du bist wichtig. Du bist Licht. Gerade mit dem, was du mitbringst, wie du bist, was du kannst. Und wir leuchten aber gemeinsam heller. Eine kleine Laterne hier hat schon einen gewissen Zweck erfüllt und einen Teil des Raums erhellt. Aber die Deckenleuchten und Strahler und Lichterketten geben dem noch ein ganz anderes Bild. Wir leuchten gemeinsam heller. Viele von uns können es zum Beispiel gerade nicht ändern, dass in unserem Leben einiges an Dunkelheit ist. Dass es Herbst wird zum einen, aber auch, dass wir uns Sorgen machen, dass die Zukunft ungewiss ist, das können wir an manchen Stellen einfach nicht ändern. Aber wir können füreinander da sein. Einander tragen, uns gegenseitig etwas Gutes tun. Wir können gemeinsam an Orte gehen, uns gegenseitig an die Quelle erinnern und uns von unseren Leuchterfahrungen auch erzählen. Entdecken, welche Arten von Lampen es überhaupt noch gibt. Und wir können uns auch mal gegenseitig den Weg leuchten, wenn jemand von uns in der Dunkelheit sitzt. Beim Evangelium von Jesus Christus geht es um dich ganz persönlich. Und es geht um noch viel, viel mehr. Es geht darum, dass Jesus von sich sagt, dass er das Licht der Welt ist. Das leuchtet für dich und für deine Mitmenschen und für die ganze Welt. Und er leuchtet auch durch dich. Und es wird heller, wenn wir unsere vielen verschiedenen Arten von Lampen auf unsere Art und Weise gemeinsam strahlen lassen. Amen.